herzlich willkommen zum LeakHair Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LeakHair Podcast. Heute mit dabei ist Martin Klemm. Martin, herzlich willkommen.
Hi Zoe.
Ich freue mich total, dass du hier bist. Martin ist von der Software AG und er hat eine unglaubliche Expertise im Bereich Daten, Contracts, aber eben auch das ganze Thema, wie kann ich eigentlich eine Rechtsabteilung in einem solchen großen Unternehmen modern aufsetzen und wo fange ich denn überhaupt an? Und also im Kern eigentlich die Frage, was sind Daten, welche Rolle spielen sie und warum sind sie gerade auch in der Zukunft wichtig? Und bevor wir dazu kommen, würde ich dich einmal bitten, Martin, dich einmal vorzustellen und so ein bisschen so deinen Werdegang zu beleuchten. Bist du in die Rolle gekommen, wo du heute bist?
Gerne. Also Martin Klemm, General Counsel der Software AG. Ich habe angefangen in einer Law Firm, habe da 3 Jahre ziviles Baurecht, Versicherungsrecht, Arzthaftungsrecht für Ärzte und Bankrecht gemacht. Bin dann in 2000, so zu Zeiten der Tech-Bubble, bin ich in ein Startup gewechselt, Alphabet, was sozusagen für komplexe IT-intensive Unternehmen eine kollaborative Planungsplattform entwickelt hat. Das Unternehmen haben wir 2013 erfolgreich an die Software AG verkauft. Da bin ich dann sozusagen rüber gewechselt als Teil der Akquisition. Habe dann angefangen bei der Software AG zunächst mal die Konsolidierung der Vertragstemplates zu übernehmen, habe da ein Tool eingeführt, bin dann zur Digitalisierung der globalen Rechtsabteilung gewechselt und bin dann, als mein Vorgänger in den Vorstand wechselte, bin ich in die GC-Rolle gekommen. Das war, glaube ich, 2019. Und mach so seit knapp 5 Jahren dann den General Counsel Job bei uns.
Wahnsinn, vielen Dank. Ja, du hast ja schon viele Dinge erwähnt, die, glaube ich, für viele noch, sag ich mal, Chancen und Herausforderungen darstellen. Vereinheitlichung von Vertragstemplates ist ja jetzt auch nicht mal easy going, ja, aber vor allen Dingen eine globale Rechtsabteilung, da die Digitalisierung voranzustreben, zu bringen, das stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor. Wir sehen uns ja auch häufig auf unseren verschiedensten Veranstaltungen, auch im Rahmen von Legal Operations, ja. Und das ist ja auch ein Begriff, unter den fallen ja heute Sachen, viele Dinge und viele Projekte. Es geht auch um Abläufe, um Einsatz von Tools und. Aber wie gesagt, wir wollen heute vor allen Dingen über Daten sprechen, was ja auch ein wesentlicher Bestandteil in diesen ganzen Themen ist. Hast du bei den verschiedenen Projekten, also diesen großen Projekten, großen Challenges, auch schon immer das Thema Daten im Vordergrund gehabt? Oder was waren da vielleicht am Anfang bei den ersten 2 größeren Blöcken, sage ich mal, bei der Software AG vor allen Dingen die Baustellen oder die Chancen, ja, wir wollen das jetzt mal positiv nennen, an die du herangegangen bist, ja, und vielleicht auch die Herausforderung, wenn man Vereinheitlichung von Templates sich anguckt. Ich stelle mir das nicht ganz intuitiv vor.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht, also damit man es strukturell gut greifen kann, muss man so ein bisschen gucken, wo die Software AG stand und steht. In dem Kontext Verträge, um das mal jetzt einfach als Beispiel zu nehmen für die Datenstrategie. Bei uns ist es so, die Software AG ist ein großer Mittelständler, würde ich sagen, ungefähr 1 Milliarde Umsatz, bedient aber deutlich größere Kunden. Das heißt, bei der Software AG war eine Situation, wo wir eine Menge Flexibilität in unseren Vertragsstandards einfach in der DNA der Firma haben. Und insofern, wenn man mal so die 3 Kategorien von Vertragsunterstützungstools anguckt, die es am Markt so gibt, das ist einerseits ein Tool, was Anwälten erleichtert, Klauseln wiederkehrend zu nutzen, wenn sie individuelle Verträge erstellen. Dann gibt es auf der anderen Seite die ganz harte Standardisierung. Da gibt es von bis zu keinem Tool, weil ich keins brauche, unterschiedliche Tools, die einem eben ermöglichen, dann die Population der Verträge einfach zu erzeugen. Und wir waren so ein bisschen in der Mitte, weil wir einerseits Standardisierung unbedingt brauchten und andererseits die Flexibilität nicht aufgeben konnten, weil unsere Kunden eben teilweise dominieren, was wir da vertraglich vereinbaren können. Haben wir gesagt, wir bauen ein System, was die Verträge in die kleinsten Bestandteile runterbricht und sie mit Alternativen versieht, sodass wir, bevor wir in der Verhandlungssituation sind, praktisch einen Baukasten bauen, der freigegeben ist, von dem wir wissen, diese Klauselbausteine kann ich benutzen, beziehungsweise diese Klauselbausteine haben bestimmte Freigabemechanismen hinter sich, damit man einfach schneller wird. Sonst sind wir 6 Wochen da rumgerannt und haben versucht, irgendwelche Approvals zu kriegen. Und auf der anderen Seite mussten wir bei uns über 1400 Produkte in den Verträgen reflektieren, die teilweise, weil sie bestimmte Komponenten beinhalten, eigene juristische Regelungen mit sich zogen. Das heißt, es brauchte, als ich bei der Software AG angefangen habe, brauchte es 1,5 Tage, um einen komplexen Vertrag zu erzeugen, und man musste wissen, wie das funktioniert. Ich hatte einen ganz tollen Lehrer, mit dem ich später dann auch das Tool gebaut habe, meinen EMEA-Kollegen. Konnte diese ganzen Bausteine auswendig, die man für bestimmte Produkte braucht. Ich habe gesagt, das meine ich nicht, auf gar keinen Fall. Und so kamen wir halt dahin, zu sagen, wir bauen was, was das automatisiert. Das war also zunächst mal Use Case getrieben. Aber wenn man dann für 70 Entities, die 220 Länder adressieren, eine Vereinheitlichung der Bausteine erzeugen will, dann merkt man ganz schnell, dass das ein Datenthema ist. Ja, weil man natürlich unheimlich
Glaube
viele
ich.
regionale Varianten hat. Und das heißt, wir haben das Ganze zurückgeführt. Wir haben also globale Templates gebaut. Und zwar von rechnerisch über 20.000 haben wir die zurückgeführt auf 53 Stück und haben die dann wieder regionalisiert. Aber eben regionalisiert mit
Krass.
diesen Bausteinen und haben zentrales
Also
Inhalt.
einzelne Klauseln fast dann
Genau.
schon, ne?
Und haben inhaltlich dann sozusagen ein zentrales Repository angelegt, was den Vorteil hat, dass man regulatorische Änderungen eben auch einpflegen kann, ohne dass im Feld bereits begriffen wurde, was zu tun ist. Einfach weil man die richtigen Verträge auf Knopfdruck erzeugt. Integriert mit SAP, mit den Produktdaten, mit den Entity-Daten und so weiter. Also das war so ein bisschen, wo wir herkamen. Und das drängt sich dann natürlich auf zu sagen, okay, ich verstehe den Vertrag gar nicht mehr als analoges Dokument, sondern der Vertrag ist im Prinzip ein Datenbündel. Zu dem Datenbündel gehören bestimmte Regelungen. Und das hat entweder eine human lesbare Oberfläche, das ist eine Repräsentation des Datenbündels, oder es kann eben in integrierten Systemen verarbeitet werden, ob das SAP ist oder Freigabeinstrumente oder sonstige Geschichten wie, weiß ich nicht, Risikodashboards oder sowas. Dafür kann es eben auch verwendet werden. Aber im Prinzip ist es ein digitales Konstrukt. Und das war, weil wir das 2014 gemacht haben, war das relativ innovativ zu dieser Zeit. Die inhaltliche Arbeit, die ist immer noch total relevant. Das Ganze ändert sich jetzt natürlich ein bisschen mit den beginnenden KI-Tools, die sich am Markt tummeln und den Möglichkeiten, die sich da potenziell ergeben. Aber von der Sache her ist es eben für ein Enablement auch des Feldes wahnsinnig gut, weil wir dadurch halt eine Situation geschaffen haben, wo wir im Prinzip no touch, also ohne Einbindung von Legal Ressourcen, Account Executives die Möglichkeit geben konnten, in ihrer Rolle Standarddokumente zu erzeugen und die auch zu konfigurieren. Und in einer anderen, in der Legal-Rolle oder in der BizOps-Rolle eben mehr Möglichkeiten gegeben haben, der Flexibilisierung bis hin zur manuellen Editierung von solchen Dokumenten. Aber das bringt einen automatisch dahin, darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich mit den Daten anfangen? Was muss ich auch damit anfangen?
Ja, irre. Also erstmal überhaupt die Analyse, wo liegen die Probleme, dann die Lösung, wie kann man es aufsetzen? Und jetzt ist eigentlich dann der nächste Schritt. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das wird jetzt heute und schon etwas länger, aber viele vor allen Dingen erst in der Zukunft jetzt kommend ganz irre beschäftigen. Was macht man eigentlich mit Daten und in welcher Form müssen sie vorliegen? Und man träumt jetzt von KI und Insights und Analytics und allem Möglichen. Aber das geht ja nicht nur mal eben, weil man jetzt Lust drauf hat und irgendwie ein paar Papierverträge einscannt oder ein paar PDFs da analysiert, sondern um die so richtig guten Insights gewinnen zu können, ist schon eine, ja, eine Datenstruktur, eine Datenstrategie notwendig, so wie ihr sie am Ende letztendlich da schon konzipiert habt, vor 10 Jahren. Aber die Frage ist, mit dem Setup, was ihr gebaut habt, was kann man mit diesen Daten quasi noch anstellen, außer dem Riesenbenefit, ja, dass ihr eben eure Kollegen im, sag ich mal, an der Kundenfront unabhängig macht, ja, und eben diese Geschwindigkeit erhöht und euch Legal quasi damit entlastet. Das ist ja schon an sich ein Riesengewinn. Aber was ist sozusagen jetzt, wenn wir Next Level-mäßig überlegen, was kann man damit noch anstellen mit diesen Daten in der Form, wie ihr sie jetzt organisiert habt, ja, weil, also das haben ja schon mal die wenigsten überhaupt, eine solche Datenstruktur, ja.
Was das Ganze besonders macht, ist, wenn man seine Verträge wirklich in die kleinsten Bausteine hinunterbricht und mit Alternativen dieser Bausteine arbeitet, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, eine Risikobetrachtung zu erzeugen. Ja, also welches vertragliche Risiko gehe ich ein innerhalb meiner Metriken, um das vielleicht als, weiß nicht, wenn man eine Liability Clause zum Beispiel nimmt, ja, dann können wir die zwar alle in 1000 Variationen formulieren, aber wahrscheinlich gibt es am Markt wirklich so 5 oder 7, würde ich mal sagen, die sich im Wesentlichen ausprägen mit ein paar kleinen Schnörkeln im Wording. Aber ist das ungefähr so, das, was man findet? Und wenn ich diese 7 Varianten habe, dann kann ich natürlich definieren, wo nehme ich an, liegt die Marktmitte und was ist verkäuferfreundlich, was ist käuferfreundlich und wo sortiere ich mich da ein. Das wäre jetzt die Betrachtung auf eine Klausel, das kann ich für alle risikorelevanten Klauseln eines Vertrages machen und kann dann sozusagen eine Quersumme bilden und das Gesamtvertragsrisiko beschreiben. Damit gebe ich in Realtime eine Tendenz, sagen wir mal, zur Kenntnis, die ich auf einer Management-Ebene gut verwenden kann, die mir aber auch ganz viel über mein Business erzählt. Ja, also wenn ich das global betrachte und zum Beispiel sehe, dass ich in bestimmten Regionen risikoreicher als in anderen Regionen verkaufe, dann kann man sich fragen, liegt das an meinem regionalen Team oder liegt das an bestimmten Marktanforderungen, die ich nicht treffe? Ja, also weiß ich nicht, eine regulatorische Anforderung, wo ich permanent in einem Non-Standard lande, weil ich einfach nicht abbilde, was dieses Land da braucht. Oder ein bestimmter Kunde, wenn ich da, weiß ich nicht, Government-Kunden habe, die bestimmten Regelungen haben, da gibt es ja einige Länder, die da sehr speziell sind. Dann kann ich sozusagen meine Inhalte optimieren, kann Time to Market oder den Sales Cycle beschleunigen, wenn ich da tiefer reingehe. Das sind eben die Dinge, die wir eigentlich als Rechtsabteilung von der Datenhoheit, die wir haben, einem Unternehmen schulden, aber selten generieren, weil wir oft in der Komplexität verhangen sind oder uns durchaus auch mal gerne in der Komplexität verstecken. Ja.
Ja. Ja.
Eine andere Option, die sich über diese, sagen wir mal, Daten- oder strukturgetriebene Betrachtung ergibt oder viel leichter ergibt, ist das ganze Thema Embedded Law. Wenn ich heute schnell sein will, dann muss ich eigentlich dafür sorgen, dass meine Sales Cycles und die juristische Unterstützung der Sales Cycles praktisch ohne mich auskommen. Ja, indem ich eben Varianten schaffe, die compliant sind, indem ich ein Verständnis auch des Feldes schaffen kann, wo bewege ich mich da? Bin ich innerhalb meiner Standards, außerhalb meiner Standards? Verkaufe ich überhaupt das, was wir anbieten wollen? Das ist ja auch ein Thema, ne? Weil ein Kunde wird, wenn man Lösungen verkauft, wird ein Kunde natürlich lösungsorientiert Dinge fordern, die wir vielleicht nicht erbringen können. Und auch das erleichtert eine Antwort, wenn ich strukturell arbeiten kann, weil ich halt durchaus in der Lage bin, ganz kategorisch zu sagen, das ist nicht das, was ich anbiete, aber vielleicht habe ich eine Alternative, die deine Lösung abbildet oder dir vielleicht sogar ganz andere Türen eröffnet. Und ich glaube, das ist wichtig bei dieser Betrachtung, dass man einfach versteht, was tun wir und warum tun wir das und wo sind unsere Grenzen. Mhm. Und wenn ich...
Als Unternehmen, nicht nur als Legal.
Genau. Ne? Und wir liefern eben einen großen Teil davon, nicht alles natürlich. Und dieses nicht alles liefern ist auch gleichzeitig die große Herausforderung, wenn du jetzt fragst, was kann ich mit den Daten machen? Ja, weil wir produzieren eine bestimmte, einen bestimmten Scope und eine bestimmte Art von Daten, die wir in einer bestimmten Form interpretieren als Juristen. Wenn ich jetzt weiter in das Unternehmen gucke, dann habe ich wir sind ja im Softwarebereich, ich habe mein R&D-Team, die produzieren einen bestimmten Datensatz, ja, ob das jetzt Kryptologie-Themen sind, ob das produktnahe Themen sind, wie, weiß ich nicht, Betriebsplattform oder sonst irgendwas. Da ist also ein relativ großer Datensatz, der irgendwie auch zu meiner Lieferobligation gehört, der aber möglicherweise in einer anderen Interpretations- oder Passform daherkommt. Dann habe ich aus dem Fulfillment Daten, aus dem Support, möglicherweise aus der Security, aus dem Datenschutz und so weiter und so weiter. Das heißt, überall aus dem Unternehmen finden sich bestimmte Datenpakete ein. Und wenn ich jetzt versuche, eine Auswertung zu machen und die Auswertung soll aus der Unternehmenssicht bestimmte Perspektiven bedienen, heißt das, die werden nicht singulär sein, wenn sie aussagekräftig sein sollen. Ja? Großes Problem zum Beispiel, wenn ich so ERP- oder Sales-Systeme habe wie Salesforce, die nur auf die Sales-Brille gucken, dann fehlt der Darstellung etwas. Ja? Und dann werden Entscheidungen auch getroffen, ohne das Gesamtbild zu sehen. Das heißt, ich muss die Daten zusammenkriegen. Und da kommt die Datenstrategie ins Spiel. Eigentlich muss ich ein holistisches Datenmodell entwickeln für mein Unternehmen, wo jede Abteilung die Daten einliefert, die sie erzeugt oder über die sie Hoheit hat, um dann ein sauberes Bild zu ergeben. Das wurde in der Vergangenheit häufig so nett mit dem Data Lake beschrieben, ja, wo dann jeder sagt, oh, super, wir schmeißen alles in einen Topf und dann sehen wir alles. Da fängt die Arbeit an. Aber wenn man Daten in einem Topf hat, ist schon mal gut. Ja, dann muss man mal gucken,
immerhin, ne?
Wie hat man passen sie dann die eigentlich. Schon, ja.
Man weiß noch nicht wirklich, was da jetzt das bedeutet, aber man
und
hat sie.
Was ist die Datenqualität?
Und eins. Ja.
Ein Riesenthema. Und da kann egal welches Unternehmen auf dieser Welt nicht sagen, dass die da jemals fertig sind mit dem Thema.
Ja. Nein.
Und das glaube ich auch. Wir hatten da ganz spannende Effekte. Wir haben zum Beispiel mal ein Dashboard gebaut für eine Healthy Headtime, einfach um ein Steuerungselement zu zeugen, damit wir nicht zu spät eingebunden werden oder wenn wir zu spät eingebunden werden, damit die Erwartungshaltung ein bisschen gemanagt werden können. Ist auch super, ja. Basiert auf bestimmten Annahmen in unseren Systemen, unter anderem, dass Salesforce eben für eine Opportunity eine eigene Opportunity anlegt und man aus dieser Opportunity dann Daten nimmt, wie zum Beispiel, wann wurde der erste Vertrag angefragt. Jetzt haben wir dieses Dashboard live gestellt und hatten plötzlich eine Healthy Headtime von 6000%, wo ich so dachte, das kann nicht sein. Was war passiert? Da war in einem Case in unseren Sample-Data, mit denen wir gearbeitet haben, hat jemand nicht pro Opportunity eine neue Opportunity angelegt, sondern er hatte eine und die hat er seit 13 Jahren gepflegt. Da war so seit 13 Jahren jeder Vertrag drin und der erste Vertrag wurde vor 13 Jahren angefragt. Also war die Datendarstellung in dem Dashboard natürlich totaler Quatsch. Und das sind so Themen, da kommt es dann in die Details. Ne? Und deswegen muss man halt eine Datenstrategie entwickeln, in der man solche Themen vermeidet und sich auch der Impacts im Klaren ist, versucht, möglichst viel Darstellungen aus wenig Daten zu ziehen, aber eben auch eine entsprechende Vereinheitlichung und Datenverfügbarkeit sicherzustellen. Und das ist eine Betrachtung aus einer sehr konventionellen Perspektive von damals. Da ergeben sich natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten plötzlich oder scheinen sich zu ergeben durch künstliche Intelligenz, die eben mit großen Datenmengen ganz gut umzugehen scheint.
Ja, kommt aber vielleicht auch so ein bisschen drauf an, in welcher Form die Daten tatsächlich vorliegen, nicht? Also wenn ich jetzt gerade das Beispiel mit dem CRM-System, ist ja Salesforce, also Customer Relationship Sales mäßig, denke, das ist ja eigentlich vergleichbar für jedes andere Tool, ob es jetzt, es kann ja auch ein Legal-Tool sein oder auch im Finanzbereich und was auch immer. Wenn da keine Einheitlichkeit, wie du auch sagst, besteht, zu welchem Zeitpunkt, welche Daten, in welcher Form, in welchem Format, ja, in welches Feld hinterlegt werden, von wem, ja, dann kommt nur Salat raus, ja, also so Chaos. Und das Dream-Szenario ist ja natürlich, dass die Menschen so wenig wie möglich selber eingeben müssen, weil da hat ja auch keiner so große Lust drauf und das führt ja auch zu Fehleranfälligkeit, ja. Aber aktuell ist es ja meistens noch so in vielen Tools, dass es wirklich der Mensch, ja, Gott sei Dank, wir brauchen uns noch, ja, die gewisse Daten eingeben muss. Vieles kann auch schon vielleicht ausgelesen werden und schon so vorbefüllt. Ja, aber also wenn nicht vorher, und das ist dann, da sind wir wieder so ein bisschen bei Legal Operations, ne, die Abläufe und Prozesse klar sind, wie sie in dieser Datenstrategie oder im Rahmen der Datenstrategie vielleicht nochmal neu durchdacht werden müssten, ja, weil ohne diese Abläufe, da musst du, das ist ja quasi mittlerweile die Definition wirklich, nicht wer macht was wann, sondern auch, welche Daten werden wie, wann, wo, in welchem Tool erfasst, ja, und das finde ich, das darf man nie so losgelöst betrachten und diese Prozessanalysen, Abläufbestimmungen, die Optimierung zur Datenstrategie hin. Ich glaube, wir haben viele Jahre darüber geredet, überhaupt mal einen digitalen Prozess abzubilden, aber die Datenzentrisiertheit, sage ich, Zentrisierung, ist dabei entscheidend, nicht? Und mich würde jetzt total interessieren, wie du das eben genau jetzt siehst, wie sind da die aktuellen, oder vielleicht nicht nur bei euch, aber so, was ist so dein Gefühl am Markt, wie ist man da aufgestellt und was glaubst du, gibt es für Potenziale vermeintlich von künstlicher Intelligenz und auch vielleicht hier an der Stelle für die, die sich noch nicht so tief damit befasst haben, es gibt ja nicht eine künstliche Intelligenz, sondern es ist ein Oberbegriff für verschiedene Technologiearten und, sage ich mal, Fähigkeiten, die solche Technologien ermöglichen. Was glaubst du, ist dabei gerade im Legal-Bereich oder vielleicht auch in dem Kontext, den ihr aufgebaut habt, schon super spannend. Was ist auch vielleicht overhyped, ja, und wo erhofft man sich viel, aber das ist leider noch so überhaupt nicht praxisready, aber könnte kommen. Wie ist da so deine Einschätzung aktuell?
Also ich hoffe, du erlaubst mir mal einen Ausflug zu machen, sozusagen.
Unbedingt,
weil ja. Ich natürlich die Diskussion im Rechtsmarkt zur künstlichen Intelligenz verfolge. Wir haben viele auch neuartige Tools getestet. Und das, was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Diskussion über künstliche Intelligenz im Rechtsmarkt sehr eng geführt wird. Ja, also das, was man üblicherweise erlebt, ist der Abgleich, was kann die heutige Form der künstlichen Intelligenz von dem, was ich täglich mache, tun und was kann sie davon nicht. Also eine sehr menschbezogene Betrachtung. Und ich glaube, wir liegen da total neben der Sache und verpassen dadurch auch das eigentliche Potenzial. Ja, weil wenn man mal künstliche Intelligenz wirklich betrachtet und wenn wir mal betrachten, wo wir herkommen, um jetzt wirklich mal einen ganz großen Bogen zu ziehen. Ja? Ja. Wir leben in einem Universum, was 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Menschen gibt es seit 200.000 Jahren ungefähr, seit 10.000 Jahren in der Zivilisation. In diesen 200.000 Jahren und den 10.000 Jahren Zivilisation haben wir uns als Krone der Schöpfung verstanden, wenn man das jetzt mal
durchaus
betrachtet. Ja?
Manche mehr, manche weniger, aber grundsätzlich ja.
Warum waren wir oder sind wir, sagen wir mal, mindestens auf diesem Planeten sehr dominant als Spezies, weil wir gut in der Gruppe arbeiten können. Ja, wir sind nicht die Stärksten, nicht die Schnellsten, nicht die Gefährlichsten, also oder die gefährlichsten sind wir wahrscheinlich in der Gruppe, aber wir sind eben durch diese Gruppenkoordination sind wir stark geworden, dominant geworden. Ansonsten waren viele andere Spezies vorher da, gegen die wir ohne diese Fähigkeit wenig Chance gehabt hätten. Und wenn man sich die durchschnittliche Dauer eines Säugetiers auf der Erde anguckt, dann wären wir als Menschen jetzt ungefähr 16, gerade alt genug, um uns richtig zu schaden. Ja? Und das ist jetzt genau die Diskussion, wo wir stehen mit der künstlichen Intelligenz, weil wir künstliche Intelligenz in das System rausgelassen haben. Und wenn man mal OpenAI und ChatGPT 4 nimmt, um die Buzzwords zu bedienen, ChatGPT 4 hat 155 IQ im Test geschafft, ohne in unserem Sinne intelligent zu sein. Ja, das ist nur Datenregression und Prognose. Wenn man jetzt mal so gemein oder so flach über Large Language Modelle reden möchte. Ja? Aber das heißt, dass wir eine Form der Intelligenz geschaffen haben, die unserer nicht entspricht, die uns aber ebenbürtig ist. Und damit muss man die Diskussion anders führen, weil die Diskussion dann eigentlich eine ist, wie sieht Recht und der Rechtsmarkt aus, wenn wir unterstellen, dass es jetzt zwei Spieler gibt? Künstliche Intelligenz und uns, natürliche Intelligenz, sagen wir mal. Und wenn man das dann einordnet, dann sind wir im Moment noch bei der Nischenintelligenz von künstlicher Intelligenz. Also wir haben noch nicht die Stufe von genereller künstlicher Intelligenz erreicht und auch noch nicht die Stufe von Superintelligenz. Wir sind also noch im niedrigsten Level und schon da ist künstliche Intelligenz uns in den Nischen, in denen sie agiert, überlegen. Ja?
Wahnsinn, ja.
Jede Form der Sensorik ist künstliche Intelligenz besser. Ja? Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken, das ist, kann künstliche Intelligenz als Einzeldisziplin überall deutlich besser als wir. Die Auswertung auf Basis der Daten kann sie auch besser als wir. Warum? Weil sie viel mehr Daten beherrscht als wir und weil sie, und jetzt kommt das Interessante, also finde ich super interessante, weil sie nicht den Mustern erlegen ist, in denen unser Gehirn arbeitet. Ja? Unser Hirn legt ja ein Muster über das andere, um dann Rückschlüsse ziehen zu können zu vergleichbaren Situationen. Das ist jetzt noch der große Vorteil bei uns. Wir können eben übertragen aus einer Disziplin in die andere, aber wir sind unseren Erfahrungen erlegen. Das heißt, wir werden subjektiv. Je besser wir sind im Übertragen, desto subjektiver sind wir in den Mustern, die wir hinterlegt haben. Daran scheitert künstliche Intelligenz nicht. Und sie hat, und deswegen habe ich den Ausflug vorhin gemacht, sie hat einen unfassbaren Vorteil uns gegenüber. Wenn künstliche Intelligenz lernt, eine Maschine, lernen alle. Das können wir nicht. Und damit
Nein.
ist sie in der Gruppe als Entwicklung wahrscheinlich auch deutlich stärker als wir. Mindestens mal schneller. Ja?
Ja, das auf
Das
jeden
heißt,
Fall,
wenn
ja.
wir jetzt in diesem technologischen Hockeystick, in dem wir uns bewegen, wirklich so schnelle Ergebnisse sehen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir relativ schnell generelle künstliche Intelligenz sehen und mit der Hardwareentwicklung dahinter wahrscheinlich dann auch relativ kurzfristig darauf Superintelligenz. Das heißt, wir werden im Zweifel das Zepter abgeben. Ja? Und wenn man so drüber nachdenkt, dann würde ich sagen, ergeben sich daraus wahnsinnig große Chancen. Ja, und zwar, wenn man mal für die Gesamtmenschheit und für den Planeten denkt, ist künstliche Intelligenz möglicherweise in der Lage, uns Entscheidungen abzunehmen, die wir aus eigenen Ego-Gründen nicht in der Lage sind zu treffen. Ja, wir müssten uns als Gesellschaft eigentlich weiterentwickeln, indem wir von dem Ego, was wir zum Überleben brauchten, zum Ego der Gruppe wechseln, im Interesse der Gemeinschaft zu handeln. Das fällt uns noch schwer mit unseren 16, die wir haben als
Definitiv.
Entwicklungsstufe.
Sieht man ja jeden Tag in den Zeitungen, in den Nachrichten, wo das alles immer schief geht.
Jeder
Ja.
Krieg ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass wir
Ja.
dazu nicht in der Lage sind, noch nicht
Ganz genau.
oder nicht genügend.
Ja.
So,
Absolut.
auf der Ebene des Umgangs mit Ressourcen und so weiter, da könnte uns künstliche Intelligenz unfassbar helfen. Auch bei der Frage, können wir vielleicht nächste Planeten besiedeln, können wir uns ausweiten in der Frage der Verbreitung der Spezies. Und wenn man das dann auf den Rechtsmarkt überträgt, dann kann man, glaube ich, auf zwei Ebenen nachdenken. Das eine ist wirklich sehr disruptiv. Wie sieht Recht morgen aus? Bin ich da noch beteiligt oder bin ich nur noch Subjekt? Und wie ist der Weg dahin und was heißt das für uns kurzfristig? Ja. Und um das jetzt mal nicht zu groß zu machen, weil das ist ein Gespräch, was man viele Stunden führen kann, super interessant,
Ja,
macht
kein
auch
Problem.
wahnsinnig viel Spaß, aber um dann mal wieder auf unsere tägliche Arbeit zurückzukommen, glaube ich, heißt das für uns zwei Dinge. Jeder, der seine Daten und seine Datenstrategie nicht wirklich im Griff hat, kann gestern anfangen zu arbeiten, um künstliche Intelligenz zu nutzen morgen, indem genau das getan wird. Ja, eine Datenstrategie, weil die wird, egal wie, immer das Futter für künstliche Intelligenz sein, um die Potenziale zu heben. Und das ist absolut, absolut wichtig. Kernaufgabe für jeden, wenn er nicht angefangen hat, sofort machen. Und das kann auch jeder, weil dazu brauche ich kein Tool, kein gar nichts. Wir haben bei uns versucht, weil Daten natürlich auch immer ein sich bewegendes Thema ist, wir haben versucht, unsere Aufgaben zu betrachten mit einer Maturity-Matrix. Ja. Also wir haben 360 Grad geguckt auf die Rechtsabteilung, was ist es, was wir liefern müssen. Ganz generisch, was ist es, was wir derzeit liefern können, was wollen wir noch dazu bauen davon und welche Themen werden wir in unserer Ausstattung nicht liefern können und wollen Sie uns entweder dazu kaufen oder priorisieren Sie weg. Und dann haben wir geguckt, was heißt eigentlich für jede dieser Einzelaufgaben eine Entwicklung zum absoluten Marktleader. Ja, also welche Projekte, welche Schritte muss ich machen, um meine Reifegrade zu erhöhen? Und wir haben diese Betrachtung immer angestellt unter der Prämisse, dass auf der Höhe der Entwicklung sich das Ganze in Daten ausdrückt. Ja, also von Prozessen über Systeme zu Daten gedacht, jede einzelne Aufgabe, damit man einfach mal den Umfang der Möglichkeiten versteht. Und dann macht es Sinn, Gartner bietet sowas an, sich in seiner Entwicklung in diesen Aufgaben auch zu benchmarken zu anderen, um zu sehen, wo muss ich eigentlich investieren, wo kann ich es mir vielleicht sparen, wo bin ich vielleicht schon sehr gut. Aber das war so immer so ein bisschen die Betrachtungsweise, um für eine Rechtsabteilung eine Datenstrategie zu bauen und auch zu sehen, wie kann ich das erreichen, weil wir haben ja die Daten nicht immer verfügbar oder wir ergreifen sie nicht, ne? Und dazu hat neben dieser ganzen CLM oder CRM-Thematik bei uns noch beigetragen, dass wir ein eigenes Produkt Agile Apps hatten, um Applikationen zu entwickeln, visuell, ohne programmieren zu müssen. Und damit haben wir eben unsere Prozesse automatisiert und gleichzeitig Daten dort gesammelt, ja, damit wir eben auch aus den Prozessabläufen Daten verfügbar haben. Aber das ist die erste ganz große Aufgabe, glaube ich, die nicht hinweg denkbar ist, egal was sich passiert, was sich entwickelt.
Man kann nicht
Ja.
überspringen.
Also das gehört
Nee,
dazu.
funktioniert nicht.
Wird es irgendwann künstliche Intelligenzen geben, die ich irgendwie an meine Unternehmenssysteme planschen kann und die alles auswerten? Ja, wahrscheinlich. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube auch, dass die Investmentprioritäten für künstliche Intelligenz nicht auf diesen Bereichen liegen. Ja, das heißt, es wird für uns vielleicht noch ein bisschen länger dauern, wenn wir es nicht selber machen. Der andere große Bereich, der ist jetzt ganz nah, ist die Auswertung von sprachlichen Inhalten. Das finde ich
Ja.
insofern super interessant, als ich weniger gucke auf das Auslesen von Daten aus Verträgen, auch wenn da ganz viel zu erwarten ist, jetzt relativ kurzfristig. Der Markt ist noch nicht so da, zumindest
Nee, ne?
jetzt, also wir haben uns den in den letzten Monaten nochmal genauer angeguckt. Da kommt viel, aber es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, es gibt ein Programm, was mir Verträge so ausliest, wie das mein Kollege macht.
Ja, vor allen Dingen ohne, dass du großen Eigenaufwand hast und das
Ja,
antrainieren
das
musst. Das ist nämlich, wo ich mir denke, sorry, schön, aber das finde ich
genau,
nervig.
das
Ja.
ist also gerade so Sachen, weiß ich nicht, Parteiadressen und Daten erkennen, sicher, ja. Hätte ich gedacht, super einfach, das ist immer das gleiche Datenfeld. Ganz schwierig für manche.
Nee, steht immer an der gleichen
Ja,
Stelle.
ganz
Nee,
schwierig für
nee.
manche Programme. Das
Wahnsinn,
wird
ne?
besser werden jetzt, ja, aber das ist trotzdem, das sind noch Herausforderungen. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, ein Großteil der juristischen Komplexität ergibt sich ja daraus, wie wir Sprache benutzen. Ja, also dass du einen Vertrag anders formulierst, als ich den formuliere, und dass wir uns dann darüber streiten, was wohl angemessen ist. Ja?
Die
Genau.
Daseinsberechtigung von einigen
So.
Juristen.
Und da finde ich, sind Large Language Modelle wahnsinnig spannend, weil wir haben. Ich habe auch
Ja.
fürs LLI mal so ein NDA-Projekt gemacht. Es gab ja auch OneNDA und so weiter und so weiter.
Ja.
Und ich kann mich an die Diskussion erinnern. Und es waren alles total qualifizierte Beiträge. Aber einen gemeinsamen Nenner zu finden, war durch die Egos im Raum zumindest gefährdet. Und das ist auch meine Erfahrung
Ja.
aus dem Projekt damals, als wir versucht haben, uns auf einheitliche Inhalte für Verträge innerhalb der Software AG zu einigen. Ja,
Ja.
Unglaublich ego-betrieben aus ganz verschiedenen
Meine Klausel, meine
richtigen Gründen. Ne?
Sonderformulierung,
Das sind
mein
alles
Genie.
Erfahrungen. Das sind alles diese Muster, ne?
Ja,
Die
ja.
wir aufbauen.
Ja,
Und die
ja,
aufzugeben ist
ja,
wahnsinnig
ja.
schwer. Es geht, aber es ist wahnsinnig.
Mit der bin ich irre erfolgreich. Es hat schon immer
Genau.
funktioniert.
Und
Ja.
wenn wir jetzt aber ein System haben, was plötzlich nicht mehr nur die Erfahrung eines Menschen gegen die Erfahrung eines anderen Menschen vergleicht oder 20 davon in einen Raum sperrt, sondern über Milliarden von Datenpunkten Sprache nivellieren kann, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, um über die Egos hinweg, weil ich glaube, dagegen will sich keiner stellen mit seiner individuellen Erfahrung, tatsächlich einheitliche Vertragsinhalte zu schaffen. Und dann könnte man zum Beispiel das Thema Vertragsverhandlung komplett eliminieren. Ja, weil man
Ja, schön.
einfach sagt, wir arbeiten alle auf einem inhaltlichen Framework, wir präferieren bestimmte Ausprägungen, die kann ich definieren.
Ja.
Ja, jetzt um einfach mal im Griff zu nehmen, zu sagen, ich arbeite mit C7 bis C15, die haben bestimmte Risikoausprägungen und mein
Ja.
Kunde kann sagen, C7 bis C15 kannst du vergessen, aber C14 nehme ich mit. Und damit ist das Thema durch. Ja, und wenn es dann vielleicht zwei oder drei Ausprägungen gibt, dann ist nur noch die Frage da, was heißt das preislich? Ja, weil es eine
Ja,
Risikoverschiebung in
ja.
die eine oder andere Richtung ist oder meinetwegen auch in eine funktionale Befähigung in die eine oder andere Richtung. Und das könnte ich mir vorstellen, ist wahnsinnig spannend. Wir haben heute allerdings eben basierend auf einem sehr, sehr hohen Grad der Standardisierung, zum Beispiel im digitalen Marketing, viele solche Verträge, die in Millisekunden abgeschlossen werden. Aber die sind nicht verhandelt, ne? Die werden nur inhaltlich, also kommerziell sozusagen abgeschlossen, aber die beruhen auf
Ja.
absoluten Standards. Und um in dem B2B-Bereich in einem komplexeren Umfeld schneller zu werden, müsste man eben relative Standards oder flexible individuelle Standards bedienen können. Das sollte eigentlich relativ kurzfristig möglich werden. Da würden mir nochmal die Finger jucken, tatsächlich, um da ein bisschen tiefer reinzudenken. Denn ich habe, weiß nicht, bei Alphabet war ich auch in der General Counsel-Rolle, aber da war ich alleine. Ja, da war ich die Rechtsabteilung und habe sie nicht geleitet.
Ja.
und habe jeden Vertrag weltweit verhandelt. Und wir waren tatsächlich auch von Australien bis Amerika unterwegs. Und ich brauche das nicht mehr. Ja? Also ich muss keinen Vertrag mehr verhandeln. Ich kann es im Zweifel, aber ich hätte keine Lust mehr, weil es eine Wiederholungstat ist. Und
Ja.
ich könnte mir vorstellen, in dem Bereich wirklich könnten wir wahnsinnige Effizienzen heben. Ja? Auch Geschwindigkeit einfach, Time to Market, wenn wir da hingehen. Da müssten sich aber die Beteiligten im Rechtsmarkt ein bisschen ihres Egos bewusst werden und das vielleicht aufgeben, im Interesse von vielleicht im ganz kleinen Einzelfall qualitativ weniger interessanten Verträgen, aber aus einer kommerziellen Sicht und aus einer Effizienzsicht sinnvollen Verträgen. Und dann könnte man auch dieses ganz hohe Segment rechtlicher Dienstleistungen von Kanzleien dadurch abbilden, dass die eben die letzten 10% da in der Eigenausprägung rausholen. Ja, also
Ja, ne?
könnte spannend werden.
Ja, ist interessant. Ja.
Na, und das, also das würde ich so kurzfristig von künstlicher Intelligenz durchaus erwarten. Langfristig müsste man aber, glaube ich, ganz anders denken, weil ich glaube, langfristig heißt künstliche Intelligenz im Rechtsmarkt, dass wir nur noch bedingt beteiligt sind. Wir haben jetzt schon Gesetze, die geschrieben wurden von Large Language Modellen und auch eingeführt sind, also nicht nur den Test. Da gibt es, glaube ich, in Südamerika ein paar ganz gute Beispiele. Da muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass eine generelle künstliche Intelligenz spätestens die Komplexität in den Datenmengen viel besser wird beurteilen können. Hätte aber einen anderen
Absolut.
riesen Vorteil, und dann wären wir wieder bei der großen Runde, die wir kurz gemacht haben. Das könnte möglicherweise eine Chance geben, um im Interesse der Menschheit vielleicht mal darüber nachzudenken, ob wir auch in der Lage sind, Weltgesetze zu schaffen, also staatenlos zu agieren, weil die staatliche Ausprägung von Gesetzen ist ja auch nur eine individuelle Interpretation von Wünschen
Ja.
und Ideen und Einstellungen. Und da könnten wir dann tatsächlich vielleicht zu dem Punkt kommen, dass wir als menschliche Generation wirklich den Schritt in die nächste Entwicklungsstufe gehen, nämlich mehr im gemeinen Sinn unterwegs sind und unsere individuellen Perspektiven nicht mehr so hoch einwerten, um eben vielleicht doch dann mal von dem Einzelego zu einem Gesamtego und zu sinnvolleren Entscheidungen zu kommen. Also ich glaube, wir leben da in einer der interessantesten Zeiten, die es überhaupt je gab. Ja? Und es gibt
Absolut,
einiges, was wir heute tun
absolut.
können. Bin persönlich fast neidisch, dass ich nicht sicher bin, dass ich nur alles erlebe davon, was da kommt. Aber auf jeden Fall gibt es für uns heute
Mal gucken.
Aufgaben, um dann für die nächste Generation an Juristen eine Plattform zu schaffen, die sie vielleicht wirklich in ganz neue Höhen katapultiert.
Irre spannend. Aber ich glaube, wir sind eigentlich genau in der perfekten Zeit, weil wir kennen beide Welten noch. Also wir kennen noch die Welt davor und werden die neue Welt kennenlernen dürfen und können, also das, ich glaube, dieses Vorher-Nachher, den Vergleich, den werden jetzt junge Menschen, die jetzt vielleicht noch gerade erst im Kindergarten sind, gar nicht so nachvollziehen können. Also ich glaube, es ist eigentlich perfektes Timing und wahnsinnig spannend. Ich bin da total bei dir. Ich sehe da aber auch ganz spannende Herausforderungen, ja, weil, wie du auch selber sagst, ist es ja auch gar nicht alles straightforward. Und wo ich jetzt gerade so schmunzeln musste, als du gesagt hast, diese Online-Marketing-Internetverträge, da hat man natürlich auch eine irre Machtasymmetrie, ja. Wenn ich bei Google Analytics oder Google Ads irgendwas buchen will, ja, da werde ich nicht mit Google verhandeln können, ja, sondern das ist standardisiert, weil sie die Marktpower haben. Das ist im B2B nicht immer ja der Fall. Auch ja, oft, wenn man ein kleines Unternehmen ist mit einem sehr großen zusammenarbeitet, dann geben sie einem wahrscheinlich die Verträge. Ja, da hat man auch nicht so viel zu melden. Aber wenn es auf Augenhöhe ist, ja, da ist es, glaube ich, wahnsinnig spannend zu gucken, wie kann man das Ego aus der Equation nehmen und sagen, okay, was gäbe es denn für Standards und wie können wir hier Zeit sparen? Gleichzeitig denke ich mir, oha, was bedeutet das denn für gewisse, ja, also für die Kanzleien ist ja die eine Welt sowieso, oh Gott, was ist das Geschäftsmodell der Zukunft unter solchen Szenarien, aber auch in-house, in Rechtsabteilungen, wenn viele dieser Dinge und Tätigkeiten wegfallen und, sage ich mal, vielleicht auch zu Recht sich einige darin bedroht fühlen, weil sie verstanden haben, ich sollte vielleicht nicht die Intelligenz meinerseits mit dieser anderen Art von Intelligenz vergleichen. Heute sehen viele es noch zu Recht als Assistenzsystem. Ja, finde ich völlig fair. Viel weiter sind wir teilweise ja auch noch nicht. Aber wenn das wirklich ernsthaft dahin geht zu sagen, wir brauchen das teilweise alles gar nicht mehr, weil wir haben jetzt durch diese andere Art der Intelligenz Lösungen gefunden, die viel weniger Aufwand verursachen. Ursachen. Was sind das denn plötzlich dann für Rollen und was braucht man dann? Dann sind wir, ich finde auch generell bei den Fragestellungen, die du gerade aufgeworfen hast, das ist eine kulturelle Frage. Ja, auch also diese globalen Weltregeln etc. Das ist ja, das wird ganz, ganz, ganz viel verändern, wie, sage ich mal, Gesellschaft funktioniert und eine Firma, ein Team innerhalb einer Firma. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher Kontext und ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr viele Ängste eine Rolle spielen werden, die sozusagen auch eher dazu führen, dass Dinge blockiert werden. Ja, hat man ja oft, wenn da Ängste im Spiel sind und sich die Leute bedroht fühlen. Also ich glaube, da kommt wahnsinnig viel zusammen, allein auf der Ebene, ja. Und was mir noch eingefallen ist bei dem, was du gerade gesagt hast, ich habe fleißig gerade meine Notizen gemacht, um nichts zu vergessen, ist einfach so diese unterschiedlichen Sachen wie, selbst wenn rein theoretisch das alles möglich wäre, sehe ich aktuell noch große Herausforderungen, gerade im deutschen Markt, was den Zugang zu Daten angeht, mit denen diese Intelligenz für den deutschen juristischen Markt vor allen Dingen sprachlich noch viel, viel besser werden könnte. Das Thema Datenschutz, da sind wir in Deutschland extrem empfindlich, ja, was das angeht. Oh, für eine Millisekunde könnte es in Amerika sein. Oje, oje. Ja, das, glaube ich, ist noch mal so ein Speedhammer in Deutschland, was aber nicht heißt, dass das toll ist, sondern da sind wir mal einfach wieder hinten dran, meiner Meinung nach. Ja, und. Also da gibt's viele Punkte, die, glaube ich, noch nicht so ganz klar sind und auch vielleicht die Vorstellung für manche zu sagen, hä, wieso kann man nicht jetzt mal eben alle Daten analysieren, wenn die in so einem Data Lake sind? ChatGPT spuckt doch auch einfach irgendwas raus, ja? Also vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen erleuchten, wo da auch technisch gesehen einfach die Riesenunterschiede sind. Auch dieses Data Extraction Thema, das klingt alles so, hä, wieso in der Buchhaltung kann es auch die Rechnungstitel auslesen und das ist im Legal-Bereich einfach noch mal anders, finde ich. Aber vielleicht weißt du dann mehr.
Ja, ich glaube, also jeder, der sagt, das muss doch gehen, der hat sowas noch nicht implementiert. Ja,
Ja.
weil da der Teufel wirklich im Detail steckt, noch.
Ja.
Es fängt an, dass es Systeme gibt, die einen zum Beispiel beim Datenmapping, ja, also ich habe eine Seite der Firma, die guckt auf einen Vorgang und hat ein anderes Verständnis der Daten als eine andere Seite. Ja? Das ist so ein, weiß nicht, das sind so blöde Dinge wie zum Beispiel, was ist ein Kunde? Ja? Darüber kann man sich tatsächlich 3 Stunden streiten, wenn man in Datenmodellen denkt. Ja? Weil ist das ein Neukunde? Ist das ein Bestandskunde? Ist das die Subsidiary von einem Parent Company oder ist es nur die Parent Company? Um solche Dinge geht
Ist es ein ehemaliger
es. Ne?
Kunde?
Also das ist Siemens oder ist die Siemens IT? Ist das ein eigener Kunde oder ist es Siemens? Ja? Hm. Und wenn ich dann Datenauswertung fahren will, dann muss ich auf diese Fragen eine Antwort haben. Dann muss ich meine Interpretation festgelegt haben. Und das sind die Herausforderungen. Ja, das sind nicht einfach, es steht doch drin. Ja, klar steht es drin. Aber wie siehst du es denn auch als Mensch? Ist Siemens dein Kunde? Oder weil ich natürlich neue Kunden reporten will, ist es doch die Siemens IT und Siemens Frankreich und bla bla bla. Ne? Also
Was ist das Incentive? Ja.
da muss man eben dann eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung muss für alle gelten. Ansonsten funktioniert es nicht. Ja? Ansonsten hat
Ja.
man eben Daten-
Komplett.
oder Medienbrüche und kann das nicht auflösen. Also Medienbruch wäre auch das Zweite. Ich habe eben Systeme, die entweder nicht integriert sind oder die mit anderen Daten, Konstrukten oder Konzepten arbeiten. Und dann kriege ich die auch nicht zusammen und muss die irgendwie mappen. Und das Mapping gegeneinander, da gibt es zwar auch schon Tools, die das automatisch unterstützen, aber da muss eine Menge nachgedacht und sich geeinigt werden, um da auf einen Punkt zu kommen. Ja, deswegen ist es eben heute noch nicht so einfach. Und das meine ich mit genereller Intelligenz. Die Systeme, die heute arbeiten, die können das noch nicht. Ja? Oder noch nicht gut genug. Ja? Large Language Modelle arbeiten ja mit so einer Nivellierung und bringen deswegen Inhalte zusammen. Aber wenn es dann um Datenpunkte geht, dann ist es noch relativ herausfordernd.
Das denke ich auch.
Was Ängste angeht, ja, völlig zu Recht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Menschen haben Angst vor Änderungen. Ja, weil es diese Unsicherheitskomponente des Neuen mit sich bringt. Und wir haben durch unser Reptilienhirn die Tendenz zu sagen, ich muss in die sichere Höhle, Tür zu und viele Vorräte rein und dann geht es mir gut. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann mich der Änderung nicht entziehen. Und das Einzige, was eine wirkliche Konstante ist, ist Änderung. Wir oxidieren uns mit jedem
Komplett.
Atemzug ins Grab hinein.
Ja.
Also deswegen ist es eine Illusion zu sagen, ich kann mich dem Leben entziehen. Und das Leben
Ja.
heißt halt Änderung. Die Änderung jetzt, die geht halt verdammt schnell. Ja? Weil sie hat in den 60ern angefangen, hat lange gebraucht, gar nichts ist passiert über Jahrzehnte und jetzt sind wir plötzlich in dieser unglaublichen Kurve, wo es nach oben geht und immer, immer schneller wird und immer schwerer es auch ist, das zu verfolgen. Und ich glaube, da kann ich nur, weiß nicht, zwei Aspekte beisteuern, ohne die Angst nehmen zu können. Das eine ist, alles, was um künstliche Intelligenz drumherum stattfindet, ja, gerade die Datennutzung, ein kommerzielles Modell für meine Daten, ja, welches Large Language Modell darf denn von mir überhaupt was nutzen? Ist das ein Urheberrechtsthema, ein IP-Thema? Da sind ja auch viele Verfahren noch anhängig in den USA, die zwar wahrscheinlich im Sinne der Weiterentwicklung getroffen werden, aber es ist schon durchaus eine Frage, ob ich nicht so weit meine Daten kontrollieren können muss, dass ich sagen kann, ich gebe die für eine kommerzielle Nutzung frei oder eben auch nicht. Da sind unheimlich viele Fragen offen. Bei der künstlichen Intelligenz selber sind unheimliche Fragen offen. Wir haben dieses ganze Thema Fake News, die Ungleichgewichtung der Unternehmen, die künstliche Intelligenz machen, die natürlich wahnsinnig mächtig werden, diese Machtbefugnisse, sagen wir mal, zu kontrollieren, um sie in unserem Interesse und nicht gegen uns einzusetzen, ist ein großes Thema. Die Missbrauchsmöglichkeiten sind endlos und wahnsinnig gefährlich mit steigender technologischer Kapazität. Elon Musk hat am Anfang gesagt, KI ist gefährlicher als Atombomben. In dem Kontext natürlich, ich kann ganze Staaten in den Einfluss falscher Informationen stellen und sie mobilisieren, wenn ich das will. Das sind halt Themen, die Juristen auch betreuen müssen und können und die teilweise auch noch weiße Blätter sind. Also da gibt es unglaublich viel zu tun und damit ändert sich die Arbeit, glaube ich, nur, aber sie entfällt nicht in dem Sinne. Es sei denn,
Glaube auch.
ich entziehe mich der Entwicklung. Und ich glaube,
Ja, und setze mich damit nicht
na, das
auseinander.
ist das Ding. Also wenn ich heute Jurist bin und ich bin mir unsicher, weil ich weiß nicht, ich hatte lange nichts damit zu tun und fühle mich vielleicht zu alt oder was weiß ich was, dann kann ich nur sagen, einmal im Monat gucken, welche neuen Applikationen gibt es. Da kommen dann wahrscheinlich 10 oder 20 auf einen zu. Wenigstens zweimal öffnen. und mal spielen damit. Das müssen nur 15 Minuten sein oder 20. Aber gedanklich auf der Höhe der Entwicklung und der Möglichkeiten zu bleiben, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und dann wird das Thema nicht bedrohlich, sondern einfach nur rasant und interessant. Und man muss halt gucken, welche Risiken sind dabei und mit den Risiken umgehen und das auch diskutieren, weil da sind wir gefragt. Ja, eine
Das denke ich auch.
OpenAI wird sich nicht um Datennutzungsrisiken kümmern, wenn wir nicht den Finger hochheben und sagen, wäre doch mal eine gute Idee. Ja.
Ja. Ich denke auch, die Art der Arbeit wird sich eher spezifisch, sage ich mal, für Juristen in-house verändern. Aber und die bisherige Arbeit wird vielleicht auch sogar verschwinden. Aber es wird so viel Neues dazukommen, wahrscheinlich mehr denn je. Ja, und man wird dankbar sein, dass es gewisse Tools gibt, die einem diese Dinge abnehmen, wo man jetzt noch so dran festhält, aber eigentlich sich vielleicht in irgendwie schon 3 Jahren denkt, so, oh Gott, das habe ich damals noch selber gemacht. Das ist so wie gewisse Dinge, die wir jetzt im Alltag schon längst nicht mehr machen. Und wenn man sich heute vorstellt, man müsste sie noch selber händisch machen, da schüttelt man ja auch nur den Kopf nicht. Und ich musste gerade, als du das gesagt hast, dieses Mobilisieren von Gruppen und auch daran denken, ja, AI im Kontext von Cyberwarfare, ja, das betrifft ja auch Unternehmen, gerade Unternehmen, aber natürlich auch Staaten und. Die Kompetenzen darin aufzubauen, wie muss man sein Unternehmen schützen, das ist ja die Kernaufgabe auch einer Legal-Abteilung, ja, und das betrifft dann auch den Bereich. Da gibt es natürlich auch Experten im Cyberbereich eh schon und im IT-Cyber und so. Aber aus juristischer Sicht muss man am Ball bleiben. Ja, und das sind Dinge, man kann dann auch die KI vielleicht fragen, was würdest du empfehlen? Aber die Rolle des Menschen wird eine ganz neue sein und es werden neue Herausforderungen hinzukommen. Also ich sehe es auch so. Ich glaube, in dem Moment, wo gewisse Dinge wegfallen, entstehen ganz viele neue, weil wieder neue Herausforderungen bestehen, die man jetzt noch gar nicht begreifen kann und wo man sozusagen am Ball bleiben muss, damit man sie frühzeitig begreift, bevor, sage ich mal, wenn man jetzt ganz düster schaut, die negativen Seiten sich das zu eigen machen und dann gewisse Unternehmen wirklich ausgeliefert sind, nicht? Also das ist ja auch eine Bedrohung. Aber wie gesagt, wenn man proaktiv es als Chance sieht, sich sicherer aufzustellen, eben auch eine ein ganz neuer Sinn, den, sage ich mal, eine Rechtsabteilung für das Unternehmen erfüllen kann, nicht? Also
Ja, das, ich
ich
meine,
halte es auch für
das wird
wahnsinnig
ganz
spannend.
klar ein Wettrüsten werden. Ne? Also
Ja,
das ist
glaube ich auch.
so. Und das ist schon jetzt so. KI wird da eben den Level nochmal die Latte deutlich höher legen, aber vielleicht auch die Latte deutlich höher legen können im Schutz gegen menschliches Fehlverhalten, was ja zumindest heute immer noch der Kerneintrittswinkel für solcherlei Bedrohungen ist. Aber
Komplett,
ja, und eilig. Ne? Also das ist eine Eilaufgabe für jeden Vorstand heute, da auf der Höhe zu bleiben und für Rechtsabteilungen eben auch das Thema technisch zu verstehen und entsprechend begleiten zu können. Genauso die ja doch recht schwierige Nutzung von solchen Themen. Ja? Also es gibt ja wirklich, wirklich, wirklich tolle Tools, wenn man sich jetzt Copilot anguckt, ja, zum Beispiel. Eine wahnsinnige Hilfe im Assistenzbereich, aber ich muss mir Gedanken darüber machen, wie kann ich das im Unternehmen nutzen und compliant bleiben. Aber das sind ja auch tolle Aufgaben. Also ich finde das ganz spannend. Und ich glaube, wenn wir das mal positiv sehen, und ich bin im Grunde meines Herzens und für einen Juristen vielleicht sogar ein zu positiver Mensch, aber ich glaube tatsächlich daran, dass die Dinge eine ganz gute Wendung nehmen können. Das ist gar nicht so lange her, da haben Menschen angefangen, Verträge auf Tonscherben zu ritzen. Und zum Beispiel auch, ein bisschen länger her als das, aber durch Anbau ihr Geschick in die Hand zu nehmen, um zu versuchen, die Nahrungsmittelversorgung weiter zu etablieren. Das waren die Anfänge der Industrialisierung, die wir heute genießen. Und die Menschen, die damals irgendwie einen Wald gerodet haben oder eine Wiese gepflügt haben und was gepflanzt haben, werden sich wahrscheinlich über die Mächtigkeit dieser Tätigkeit durchaus bewusst gewesen sein. Aber die Dimension, in der sie Früchte trägt, bis heute, wird keiner jemals sich haben vorstellen können. Und insofern, glaube ich, ist da wahnsinnig viel für uns drin, für die Menschheit als solches und auch für die Rechtsabteilung, die es in der Zukunft noch geben wird, Das ist wahnsinnig spannend, aber es ist ein Riesenumbruch.
Das denke ich auch. Und um nochmal den Kreis oder ja, den Kreis zu schließen zum Anfang, was können wir jetzt denjenigen mit auf den Weg geben zum Abschluss, die da noch nicht so ganz so weit sind? Ich würde sagen, wirklich als Selbstverantwortung, als Rechtsabteilung verstehen, wir brauchen eine Datenstrategie. Das betrifft Abläufe und Prozesse, ja. Wir müssen aber auch abchecken, wie es intern im Unternehmen ansonsten so aussieht, diesbezüglich, ja. Und wie kann man die für verschiedenen Datenquellen auch zusammenführen und eine gesamtheitliche Datenstrategie entwickeln für ein Unternehmen mit den anderen zusammen. Das kann man jetzt ja nicht nur als Rechtsabteilung isoliert machen. Und dann wirklich, und das ist auch dringend überfällig wahrscheinlich bei vielen, richtig eine KI-Strategie für das Unternehmen zu entwickeln und eben auch für die Rechtsabteilung. Und dafür ist die Datenstrategie eine Voraussetzung. Ja, und ich glaube, wenn man sich motiviert dranhält und es als Riesenchance sieht, so wie wir, und jetzt loslegen will, man muss halt schon seine Hausaufgaben machen, ja, und am Ball bleiben. Aber ich glaube, das Mindset ist das Wichtige, es als Chance zu sehen, auszuprobieren und auch mal zu gucken, ja, vielleicht ist die Technik auch noch nicht gut genug. Das ist ja auch okay. Aber es wird sehr wahrscheinlich der Punkt kommen, an dem sie das ist und sich dann schon mal überlegen, was brauchen wir dann und wie können wir das schon vorbereiten? Ich glaube, wenn man das sehr proaktiv angeht, ist man definitiv wahrscheinlich besser aufgestellt, als wenn man es erstmal abwartet. Ja, das ist ja so eine gemütliche Haltung. Ja, ich lasse erstmal die anderen machen, mal gucken, was alles schief geht. Und dann wusste ich es ja sowieso, dass es nichts Gutes ist, sondern eher sagen, wow, wir sind mit dabei. Ja, also richtig, wir gehören, also Pionier ist jetzt fast schon übertrieben, aber wir sind auf jeden Fall mit in der Gestaltung des Unternehmens dabei, was die Themen angeht. Und Legal wird dabei
Ich
unerlässlich
glaube,
sein. Das
genau,
ist für mich
das
ganz
führt
klar.
uns zusammen. Und es war auf der einen Seite war es noch nie einfacher, mit der Digitalisierung anzufangen, aber es war auch noch nie
Ja,
eiliger.
ja. Nee, richtig. Ja, sehe ich auch so. Wahnsinn, Martin. Also ich könnte mit dir jetzt hier noch 4 Stunden weiterreden, aber ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Von daher würde ich dir wahnsinnig gerne danken für deine unglaublichen Einblicke, auch die historischen Einblicke, die du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Ich bleibe wahnsinnig gespannt und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal in Person wiedersehen und du mir ein Update gibst, wie es jetzt schon wieder aussieht. Das geht ja bei euch immer so schnell. Gibt immer wieder was Neues. Ich liebe es so sehr. Vielen, vielen Dank und euch weiterhin ganz viel Erfolg auf eurer aktuellen Reise. Und ich bin gespannt, was du uns beim nächsten Mal zum Thema Daten und AI
Danke
berichten
dir sehr.
kannst. Vielen, vielen Dank, Martin.
Ich hoffe mal auf bald.
Auf
Bis
bald. Mach's
dann.
gut. Vielen,
Ciao.
vielen Dank. Bis zum nächsten Mal beim LeakCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakcare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakCare Podcast. Stay tuned.